Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Wie schön für die Betroffenen. Die Anzahl sehr reicher Menschen in Deutschland steigt. Die Boston Consulting Group hat berechnet, dass es in Deutschland 3.300 sogenannte Superreiche gibt. Superreich ist, wer mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen besitzt, also Bargeld, Kontoguthaben, Schuldverschreibung, Aktienfonds und Pensionen und so weiter. Ihnen gehört 23% des gesamten Finanzvermögens und diese Zahl, so die Berechnung, wird in den 5 kommenden Jahren auf 26% steigen. Zusätzlich gibt es 555.000 Dollar-Millionäre, 30.000 mehr als ein Jahr zuvor. Dabei gilt, je höher die Vermögen, desto höher die Zuwächse. Wie belastend für die Betroffenen. Rund ein Fünftel der Kinder in diesem Land wächst in Armut auf. Das Deutsche Kinderhilfswerk rechnet mit 2,8 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter 18 Jahren. Als Armutsgrenze gilt ein Einkommen von weniger als 60% des mittleren Einkommens. Die Grenze liegt zwischen 1.400 und 1.600 Euro netto pro Monat. Und das sind jetzt nur die Kinder, hinzu kommen arme Erwachsene. Wir fragen bis 11.30 Uhr bei uns in Deutschland, mehr Reiche und mehr Arme, warum öffnet sich die soziale Schere in Deutschland? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken, die Nummer 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Ja, Schmied aus Hannover. Sie haben wohl noch nie Monopoly gespielt. Zum Gelde drängt's, am Gelde hängt's.
Sauer aus Dresden, guten Morgen. Ich habe drei Punkte dazu. Erstens, die Kapitaleinkünfte werden nur mit 25% besteuert, anstatt mit dem individuellen Steuersatz. Zweitens, die Vermögensübertragung im Erbfall schafft eine weitere Konzentration. Drittens, nach dem Zweiten Weltkrieg ist im Westteil Deutschlands die Konzentration des Grundvermögens, die historisch entstanden ist, nicht entflochten worden und hat schon damit eine Basis für eine Schere und eine wachsende Ungleichheit geschaffen.
Das ist der Manfred Frank aus Backnang bei Stuttgart. Für wirklich Reiche ist es ziemlich einfach, Steuervermeidungstaktiken zu fahren. Für wirklich Arme kommt sowas nicht in Betracht. A, können sie sich die Beratung nicht leisten. B, sind die dafür nötigen Strukturkosten zu hoch, um solche Konzepte umzusetzen.
Grün aus München. Angefangen hat es ja mit Leiharbeitsfirmen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitsverhältnisse in Subunternehmen. Und so weiter. Und was wirklich helfen würde, dass man nicht den armen Menschen irgendwie Geld gibt, noch mehr, sondern dass man wirklich Kitas zur Verfügung stellt, dass Eltern, dass Frauen, Männer arbeiten können, fair bezahlen. Die Kinder sind gut aufgehoben und gebildet in Kitas, in Schulen und so weiter.
Guten Morgen, hier ist Rupp in Tübingen. Nun, was ich wirklich als oberdreist empfinde, es steht im Koalitionsvertrag, Kindergrundsicherung, dass man das jetzt ablehnt als FDP und damit ja letzten Endes die Leute um die Leistungen bringt, die ihnen ohnehin zustehen, die dann halt unbürokratisch und leichter beantragbar zusammengefasst werden. Und dann muss ich sagen, dann wundert es mich nicht, dass wir in Deutschland eine immer größere soziale Schere haben.
Bühler aus Berlin. Wenn manche weniger hätten, hätten alle genug.
Ergänzen möchte ich das durch Zuschriften. Dr. Johannes Röhrenbach schreibt uns, die großen Vermögen, die zum Teil über abenteuerliche Gehälter zusammengekommen sind, Klammer auf, drastisches Beispiel, VW-Manager verdient 28.000 Euro am Tag, Klammer zu, müssen endlich angemessen besteuert werden. Geringverdiener und Mittelstand brauchen steuerliche Entlastung, damit diese sich Investitionen in neue umweltfreundliche Heizungen, Hausdämmungen und emissionsfreie Fahrzeuge leisten können. Das würde unser gemeinsames Gemeinwesen ökonomisch stark nach vorne bringen. Die Belastungen würden gerechter verteilt. Martin Fitt schreibt uns, die soziale Schere öffnet sich, weil der untere Teil der Mittelschicht langsam in Armut absinkt. Hildegard Meyer hat uns geschrieben, was hindert uns daran zu teilen? Letztendlich können wir auf unserem Planeten nur in Kooperation überleben. Die Mail von Sven Beckmann. Mietwahnsinn. Horrende Mieten betreffen mittlerweile längst nicht mehr nur Großstädte wie Hamburg, sondern auch mittelgroße Städte wie Hannover, Braunschweig, Wolfsburg oder Hildesheim sind betroffen. Da hilft nur bauen, bauen, bauen. Marco Gusset schreibt, ich denke, das Problem im Westen ist der starke Individualismus, welcher die Solidarität für die Gesamtgesellschaft dämpft. So einen Gemeinsinn brauchen wir wieder. Dann würde so ein Kuriosum wie zugleich unterbesteuerte Superreiche und die unterfinanzierte Bildung oder Altersarmut trotz 40 Jahre Arbeit nicht mehr so weiterwachsen. Und mit der Mail von Peter Stoppock wird es literarisch. Bertolt Brecht hat es ja im folgenden Zitat gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Da sagt der Arme bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ich begrüße unsere Gäste, den emeritierten Hochschullehrer Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Ungleichheitsforscher. Bis 2016 lehrte er an der Universität zu Köln. 2017 kandidierte er für die Partei Die Linke für das Amt des Bundespräsidenten. Und in diesem Jahr erschien sein Buch Umverteilung des Reichtums. Guten Morgen.
Guten Morgen, Heinemann.
Karl Julius Kronenberg, FDP, Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, studierter Betriebswirt und er ist Unternehmer. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen an. Guten Morgen, Herr Kronenberg.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Volker Fintermer ist unser Hauptstadtkorrespondent vom Deutschlandfunk, Fachkorrespondent für Arbeits- und Sozialpolitik und ehemaliger Europakorrespondent, hat für uns 5 Jahre lang aus Brüssel berichtet. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen nach Köln.
Aus aktuellem Anlass möchte ich den Blick zunächst auf die USA richten. Weltweit haben politisch Verantwortliche jetzt mit Entsetzen auf den Mordanschlag auf Donald Trump reagiert. Bei den Erklärungsversuchen wird immer wieder auf eine zerrissene, auf eine gespaltene Gesellschaft verwiesen. Und ohne dass wir die folgende Frage jetzt eins zu eins in einen Zusammenhang mit dem Anschlag stellen möchten, Herr Butterwegge, inwiefern tragen ausgeprägte Armut und großer Reichtum zu einer solchen Spaltung einer Gesellschaft bei?
Die soziale oder, wie ich sie lieber nenne, sozioökonomische Ungleichheit ist das Kardinalproblem unserer Gesellschaften, also der USA genauso wie auch der Bundesrepublik. Und was man sich klar machen muss in dem Zusammenhang ist, dass natürlich diese sozioökonomische Ungleichheit auch zu politischer Ungleichheit führt und auch sozialen Sprengstoff in politischen Radikalisierung und auch zu politischer Gewalt, wie man jetzt an diesem Beispiel von Donald Trump sehr gut sehen kann.
Wobei ist ja in den USA, Butterwegge, eigentlich nie eine richtige soziale Revolution gegeben hätte oder soziale Aufstände. Es gab immer Unruhen zwischen schwarzen und weißen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber diese große soziale Auseinandersetzung hat es doch bisher eigentlich
nicht. Ich will auch gar nicht so monokausal das erklären. Natürlich spielen auch immer andere Faktoren eine Rolle, also zum Beispiel weltanschauliche Konflikte, religiöse Differenzen, die es in einer Gesellschaft gibt, die Art der politischen Kultur, die ist in den USA ganz anders als in der Bundesrepublik Deutschland. Das spielt alles eine Rolle und auch Personen spielen natürlich eine Rolle, ob jemand jetzt ein Gewehr nimmt, das aber in den USA frei verkäuflich ist und dann schießt auf einen Politiker. Das hat natürlich auch mit seinem persönlichen Umfeld, mit seiner persönlichen Biografie damit zu tun, was er für Freunde, für Bekannte hat, wie er sich im Netz bewegt und mit vielem anderen mehr. Aber grundsätzlich finde ich, dass eine Gesellschaft eben von Unruhe, von sozialen Konfliktstoff geprägt ist, dann wenn auf der einen Seite ein unvorstellbarer Reichtum sich in wenigen Händen konzentriert und auf der anderen Seite sich die Armut, wie das in unseren Gesellschaften der Fall ist, immer mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet.
Herr Kronenberg, kann eine Gesellschaft an der sozialen Frage scheitern?
Ja, der Ausgangspunkt Ihrer Frage ist ja das entsetzliche Attentat auf Donald Trump. Und ich glaube schon, dass die Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft, die wir seit mehr als 10 Jahren beobachten, zu einer Verrohung der Sprache, der politischen Debatten geführt hat. Und das entlädt sich dann irgendwann auch tatsächlich in Gewalt. Das beunruhigt alle Demokraten auf der Welt sehr. Die Polarisierung hat mehrere Ursachen. Die Abstiegsängste gewisser Schichten in den amerikanischen Rustbelt-Staaten, in den alten Industrieregionen spielen da eine wichtige Rolle, aber auch neuere Phänomene wie Identitätspolitiken, dass man sich sehr auf die ethnische Zugehörigkeit oder die religiöse Zugehörigkeit stützt bei der politischen Meinungsbildung, führt eben auch zu Polarisierung. Nicht? Außerdem fehlt in den USA der starke Sozialstaat, den wir in Deutschland Gott sei Dank haben.
Hat Bertolt Brecht recht? Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich?
Nein, das ist eine völlige ökonomische Falschaussage. Das setzt sozusagen einen Kuchen voraus, der immer gleich ist, aber so ist das nicht. Die Wirtschaft wächst durch Investitionen und durch Innovationen. Und wenn der Kuchen wächst, größer wird, dann ist es natürlich die Frage der politischen Auseinandersetzung, wie man zusätzliche Ressourcen verteilt.
Christoph Butterweger hat gerade den Finger gehoben, wollte dazu was sagen. Bevor er zu Wort kommt, Volker Finter, mal ganz kurz die Frage, wie weit ist Europa, wie weit ist Deutschland von US-amerikanischen Verhältnissen entfernt?
Naja, Herr Butterweger hat ja gerade schon einen wichtigen Hinweis gegeben, der uns wirklich erheblich unterscheidet. Waffen sind bei uns in Europa nicht frei verkäuflich, aber Angriffe auf Politiker erleben wir ja schon seit Jahren, auch körperliche Gewalt. Das Bundeskriminalamt hat allein in Deutschland im vergangenen Jahr 27 körperliche Angriffe auf Politiker gezählt. In diesem Jahr waren das auch schon 22. Das bewegt sich natürlich alles unter dem Niveau, was wir jetzt in den USA erleben konnten, weil eben keine Waffen zum Einsatz kamen. Aber die Aggression gegenüber der Politik hat auch in Deutschland und in Europa deutlich zugenommen. Das fing ja schon vor einigen Jahren an. Denken wir nur an Pegida, wo es auch immer hieß, Merkel muss weg und all diese Debatten, die es danach gab. Also insofern gibt es auch hier eine stärkere politische, aggressive Auseinandersetzung, die sich auch unmittelbar mit körperlicher Gewalt gegen Politiker richtet.
Wie Marco Gusset, unser Hörer, geschrieben hat, so einen Gemeinsinn brauchen wir wieder. Herr Butterwege, Sie wollten noch was sagen.
Ja, den Gemeinsinn und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den gibt es aber natürlich nicht, wenn die Gesellschaft sozioökonomisch auseinanderfällt. Also dessen muss man sich bewusst sein. Diese wachsende Ungleichheit ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und übrigens auch eine Gefahr für die Demokratie. Das sieht man dann auch an solchen politischen Attentaten, dass natürlich dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft nicht ohne Folgen bleibt auf der politischen Ebene und dann sich zum Teil eben auch gewalttätig äußert. Ja, was Herr Kronenberg gesagt hat, das fand ich jetzt recht interessant. Er hat dieses Zitat von Brecht, das ich natürlich auch sehr häufig verwende, gekontert damit, dass er praktisch diese Pferdeäpfeltheorie vertreten hat. Trickle down, sagen die Ökonomen, also wenn es den Reichen gut geht, geht es den Armen auch irgendwie gut, weil es träufelt sozusagen runter. Und wenn die Pferde gut gefüttert werden, dann bleibt am Ende auch mit den Pferdeäpfeln auf der Straße für die Spatzen auch was übrig. Besser wäre natürlich den Spatzen, Herr Kronenberg, sofort was zu geben und die besser zu füttern, als sie dann unhygienisch dort am Ende die Pferdeäpfel auflesen zu lassen. Ich finde, dass der Bertolt Brecht absolut recht hat. Und ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen. In der Pandemie und auch während der Energiepreisexplosion und der Inflation haben mehr Menschen, sowohl Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, aber natürlich erst recht Menschen, die so kurz arbeiteten oder ihren Arbeitsplatz verloren haben, haben mehr beim Lebensmitteldiscounter gekauft. Und das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat deshalb errechnet, dass Dieter Schwarz, der Eigentümer von Lidl und Kaufland, während der Pandemie um 12,4 Milliarden US-Dollar reicher geworden ist. Also da sehen Sie, wenn die einen arm werden, dann wird der Reiche reicher, weil dem gehören dann eben solche Lebensmitteldiscount-Ketten. Und die sind ja bei uns auf ganz wenige Familien, auch Aldi Nord und Aldi Süd, verteilt. Und ein anderes Beispiel, in der Krise jetzt überziehen mehr Menschen, denen es schlecht geht und die fürchten auch natürlich arm zu werden, überziehen ihr Girokonto. Dadurch müssen sie hohe Dispozinsen zahlen und Überziehungszinsen. Diejenigen, denen die Banken gehören, werden dadurch noch reicher. reicher. Also natürlich ist es so, wenn die Reichen reicher werden, das werden sie auf Kosten der Armen und umgekehrt. Also das heißt, hier besteht ein struktureller Zusammenhang, den ich an gesellschaftlichen Strukturen, an Wirtschaftsstrukturen, an Eigentumsverhältnissen und an Verteilungsmechanismen unserer kapitalistischen Gesellschaften festmache. Und weil es diesen strukturellen Zusammenhang gibt, deshalb muss man eben eingreifen in diese Strukturen und darf sich nicht alleine auf die persönliche Ebene konzentrieren.
Herr Grunberg, bitte.
Also Herr Schwarz mag reicher geworden sein, da will ich gar nicht widersprechen. Insgesamt hat sich aber die Einkommensverteilung und auch die Vermögensverteilung nicht verschlechtert, auch in den letzten Jahren nicht. Die Armutsquote ist eher tendenziell ein wenig gesunken.
Lassen Sie bitte Herrn Kronberg ausrechnen.
Die Zeit, als die Lebensmittel sehr stark gestiegen sind, hat die Bundesregierung das Bürgergeld eingeführt und kräftig erhöht gegenüber den alten Hartz-IV-Sätzen. Und dann auch ein zweites Mal in Vorwegnahme der hohen Inflationsfolgen kräftig erhöht, sodass die Armen nicht ärmer geworden sind, sondern einfach jetzt höhere Leistungen bekommen. Ziel muss es aber immer sein, den Anteil in der Bevölkerung, die auf solche Sozialleistungen angewiesen sind, signifikant zu senken. Und das ist die Aufgabe der Bundesregierung und der Politik.
Ich, Herr Kronberg, dazu nochmal zwei Zahlen anführen. Wir haben rund 135 Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland und wie gesagt rund 2,8 Millionen Kinder in relativer Armut. Wie passt das in einem Land wie Deutschland? Wir reden nicht über die USA, in einem Land wie Deutschland zusammen.
Die 2,8 Millionen Kinder sind ja nicht deswegen arm, weil Milliardäre Milliardäre sind, sondern die sind deswegen arm, weil ihre Eltern nicht gut integriert sind im Arbeitsmarkt. Entweder arbeiten sie gar nicht oder nur in Teilzeit oder sie haben sich getrennt. Ich glaube, dass uns allen bewusst sein muss, dass Alleinerziehende ein extrem hohes Armutsrisiko haben. Sehr häufig ist auch der fehlende oder mangelhafte Bildungshintergrund der Eltern mit verantwortlich für das geringe Haushaltseinkommen, unter dem dann viele Kinder leiden. Alles das hat ihre Ursachen nicht in der Tatsache, dass es erfolgreiche Fußballspieler gibt oder erfolgreiche Popsängerinnen oder eben erfolgreiche Unternehmer. Mhm.
Herr Butterwege, ist es nicht eine sehr, sehr gute Nachricht, dass Menschen in Deutschland richtig reich werden können?
Ja, wenn der Reichtum nicht in Hyperreichtum umschlägt, also Multimilliardäre muss es meiner Meinung nach nicht geben. Es soll durchaus Menschen geben, die reich sind. Diese Möglichkeit soll auch niemandem verwehrt sein. Ich bin nicht dafür, dass man da Grenzen einziehen sollte. Aber wenn natürlich Herr Kronberg jetzt wieder von der strukturellen Ebene auf die Familien kommt und auf die persönliche Ebene und den Armen auch noch die Schuld daran gibt, dass sie nicht genug gebildet sind,
Das
ist der Subtext. Der Subtext ist, wenn man sagt, es hängt an der Bildung, der Subtext ist, ihr habt euch nicht gebildet, beziehungsweise eure Kinder nicht genügend gebildet. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Wer reich ist, der ist auch gut gebildet. Also die reichen Kinder, die werden niemals Schwierigkeiten haben, auch eine gute Bildung zu bekommen. Also wir haben, meine Frau und ich, ein Buch Kinder der Ungleichheit geschrieben und da heißt ein Kapitel, wo eine Villa ist es auch ein Weg zum Abitur, zum Studium und zur beruflichen Karriere. Also es ist genau umgekehrt. Die Ungleichheit, die sich im Materiellen ausdrückt, die führt auch zu Bildungsungleichheit, weil die Wohlhabenden und Reichen und Hyperreichen natürlich sich zum Beispiel Privatlehrer leisten könnten, wenn sie das wollten. Oder sie sind sogar manchmal die Kinder von sehr reichen Menschen auf internationalen Elite-Internaten. Also da ist Bildung überhaupt kein Problem. Aber wenn sie natürlich hineingeboren werden in eine arme Familie, dann haben sie das Problem, dass sie immer schlechter aus Armut herauskommen, weil unsere Gesellschaft auch abschottet nach unten und im Grunde nicht durchlässig mehr genug ist. Okay. Was für mich jetzt auch ein wesentliches Problem ist, wenn man sich die Zukunft unserer Gesellschaft vergegenwärtigt, dass eben diese Durchlässigkeit, die es über weite Strecken in der alten Bundesrepublik gab, dass
Herr
diese Durchlässigkeit immer mehr nachlässt.
Wollen wir Herrn Kronberg noch eine Möglichkeit zur Erwiderung geben. Bitte.
Ja, also erstmal begrüße ich, dass Herr Professor Butterwegge mit mir einer Meinung ist, dass es keine Grenzen für Einkommen oder Vermögen nach oben geben sollte. Zu den Bildungsproblemen. Wir haben ein großes Problem, dass der Bildungserfolg der Kinder in einem Zusammenhang steht, starken Zusammenhang steht mit dem Bildungserfolg und dem Einkommen der Eltern. Das hat auch damit zu tun, dass wir weniger Wert legen auf Leistung, Leistungsbereitschaft, aber auch eben Leistungsfähigkeit. Dann würde sich sofort herausstellen, dass eben die Kinder gut gebildeter Eltern nicht leistungsstärker sind als die von Kindern aus Haushalten mit geringem Einkommen.
Geschrieben hat uns André Marques dos Santos, Sozialpolitik und Schulpolitik fangen bei der Wohnpolitik an. Solange es soziale Brennpunkte gibt, wird es Ungleichheit geben. Hümer Rass hat uns geschrieben, schlecht ausgebildete Menschen werden keine Reichtümer schaffen, durch Arbeit wohlgemerkt. Sparen ist kaum möglich, der Staat schöpft sogar die Zinsen der Sparguthaben ab, von den Immobilien gar nicht erst zu reden. Es wird wenig und teuer gebaut, die Deutschen rutschen immer mehr ins Prekariat der Mietenden ab. Jakob Thomsen meint, die Ablenkung durch Verweis auf Sündenböcke, wie zum Beispiel Migration, Bürgergeldempfänger, spaltet die Gesellschaft und gefährdet die Demokratie, indem die künstliche Verknappung von Ressourcen durch Ungleichheit ein Wir zuerst bzw. Wir gegen die Denken fördert. Dies ist momentan gut in den USA zu beobachten. Und Leonard Vierbuchen schrieb, es gibt Personen, die über Kapital und Produktionsmittel verfügen und Arbeiterinnen und Arbeiter, die nur ihre Arbeitskraft veräußern können. Solange wir dieser Wirtschaftslogik folgen, können wir Armut nicht überwinden. Herr Kronenberg, Sie haben gerade den Leistungsgedanken betont und sollten diesen Faden jetzt wieder aufnehmen können.
Ja, vielen Dank. Also erst einmal ist es ja so, dass die soziale Marktwirtschaft seit 70 Jahren in Deutschland außerordentlich erfolgreich ist und die Möglichkeit dafür geschaffen hat, dass wir Menschen mit sehr geringen Einkommen, armen Menschen, einen sehr, sehr starken Sozialstaat zur Verfügung stellen können. Das möchte ich mal festhalten. Übrigens, mein sozialpolitischer Kollege Jens Teutrine, FDP-Bundestagsfraktion, kommt aus einem Haushalt, wo die alleinerziehende Mutter sich durch Raumreinigung, Putzen Geld verdient hat und den Sohn motiviert hat, eine starke Schulleistung hinzulegen. Am Anfang war er noch in der Förderschule. Und jetzt ist er im Deutschen Bundestag. Aufstieg ist möglich. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben einen sehr starken Sozialstaat, der sehr viele Infrastrukturen zur Verfügung stellt, dass Menschen aus eigener Motivation und eigener Leistung aus Armuts- oder Armutsgefährdung rauskommen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich widerspreche auch ein ganz klein wenig, dass sich die soziale Schere öffnet. Es ist zwar richtig, dass reiche Menschen noch reicher werden. Das ist auch zunächst mal nichts Schlechtes. Zahlen sie mehr Steuern oder investieren klug. Aber es ist nicht so, dass sich die Konzentration verschärft, dass der sogenannte Gini-Koeffizient sich verschlechtert, sondern Armut sinkt
Sie
auch
haben nur,
proportional.
Ja, Sie haben nur gerade den Tenor auch der Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer gehört. Die sagen ja, es ist selbst jetzt die Mittelschicht oder die untere Mittelschicht, die langsam in die Armut abrutscht. Also da ist zumindest gefühlt eine Sorge da, dass mehr Leute arm werden.
Ja, die Zahlen geben das nicht her, aber wenn das so gefühlt wird, dann muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt diese Abstiegsängste und es ist sehr, sehr wichtig, dass der Staat die Wirtschaft nicht überfordert, damit die Arbeitsplätze weiter zur Verfügung gestellt werden können. Wir haben zurzeit ein Allzeithoch mit 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, mit einem sinkenden Niedriglohnsektor. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt Sorgen, dass wir Arbeitsplätze verlieren könnten. Und deswegen brauchen wir Wirtschaftswachstum. Und die Bundesregierung hat ja ein entsprechendes Maßnahmenpaket jetzt auch beschlossen.
Bevor wir unseren ersten Hörer zu Wort kommen lassen, aus Leck in Norddeutschland, Volker Fintermer, mit welchen Mitteln versucht die Bundesregierung, Herr Kronenberg hat es ja gerade am Schluss angesprochen, bisher die soziale Schere wenigstens bei ihrem bisherigen Öffnungsgrad festzuhalten?
Naja, wenn wir auf die steuerlichen Maßnahmen schauen, Christoph Heinemann, dann sind die im Großen und Ganzen recht bescheiden. Es gibt in Deutschland eine sogenannte Reichensteuer. Die beträgt 45% für jene, die über 277.000 Euro pro im Jahr verdienen oder 554.000 pro Ehepartner. Und insofern liegt die 3% über dem, was wir schon als Spitzensteuer bezeichnen. Ansonsten gibt es noch den Solidaritätszuschlag. Aber die Vermögensteuer, die ist da in Deutschland seit 1996 ausgesetzt worden, nach dem Urteil durch das Bundesverfassungsgericht. Da gab es mal vor 3-4 Jahren einen sozialdemokratischen Finanzminister, der sie wieder einführen wollte, auch weil seine Partei das gefordert hat. Dieser Finanzminister hieß Olaf Scholz. Das war auch eine Forderung, die aktiv im Bundestagswahlkampf 2021 von der SPD und auch seitens der Grünen gefordert wurde. Allein dazu kam es nicht, weil sich die FDP dem verweigert hatte. Die FDP hatte auch seinerzeit im Bundestag einen Gesetzentwurf eingebracht, die Vermögensteuer in Deutschland ganz abzuschaffen, die ja bislang nur ausgesetzt war. Insofern gibt es in dieser Koalition keine Maßnahmen, die darauf abzielen würden, Vermögende etwa durch die Vermögensteuer oder durch eine höhere Erbschaftssteuer stärker zu besteuern. Entsprechend, es ist auch nicht im Koalitionsvertrag festgehalten worden, sondern man sagt, diese Reichensteuer von 45% ist im Moment das Maximum dessen, was Wohlhabende als Sonderleistung abtreten müssen.
Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Jetzt hat Herr Borowski das Wort aus Leck in Norddeutschland. Einen schönen guten Morgen, Herr Borowski.
Moin zusammen.
Bitteschön.
Ja, also ich denke, je stärker die finanziellen Möglichkeiten, desto größer auch die Möglichkeit, auf politischer und in Medienebene Einfluss zu nehmen. Das führt dazu, dass, also für mich ist das Soziale in unserer Marktwirtschaft nur ein Euphemismus, dass so Themen wie zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze, die dazu führt, dass je stärker die Schulter, desto geringer prozentual der Anteil an unserem System, dass das die Kleinen wieder benachteiligt. Und solange in Berlin und in Brüssel 6.000 bzw. 20.000 Lobbyisten rumlaufen, die ja nicht auf Hartz-IV-Niveau leben, also doch ordentlich was verdienen und dafür sollen sie auch was bewirken. Und das dürfte in den seltensten Fällen der Gesellschaft zuträglich sein.
Lobbyismus verschärft Armut? Christoph Butterwege.
Ja, wer sehr reich ist, der ist auch politisch einflussreich. Und ich würde Herrn Borowski zustimmen. Soziale Marktwirtschaft, das ist natürlich ein Kosename für diesen Finanzmarktkapitalismus, in dem wir leben. Und wenn Herr Kronenberg mit dieser Leistungsideologie kommt, also die 5 reichsten Familien des Landes besitzen zusammen 250 Milliarden Euro Privatvermögen, mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, dann hat das natürlich mit Sozialem und mit Leistung gar nichts zu tun, weil all diese Familien haben natürlich diese Milliardenvermögen geerbt. Und auch als Liberaler oder Neoliberaler kann man eigentlich, ich erinnere mich immer noch an Guido Westerwelle, der immer gesagt hat, Leistung muss sich lohnen. Es ist aber keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Multimilliardärs zu sein. Und insofern wäre eine vernünftige Besteuerung auch zum Beispiel von Firmenerben angesagt. Aber man kann bei uns eben einen ganzen Konzern erben, ohne einen einzigen Cent Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Und diese ungerechten Verhältnisse haben sehr viel damit zu tun, dass die sehr Reichen auch politischen Einfluss ausüben und natürlich durch Lobbytätigkeit erreichen, dass die Gesetze ihnen nutzen und nicht der Mehrheit der Bevölkerung.
Herr Kronenberg dazu.
Ja, zu den sehr, sehr reichen Familien gehört wahrscheinlich auch die Familie Schwarz, die Sie vorhin schon mal angesprochen haben, und vielleicht auch die Familie Albrecht. Und das sind ja die Lebensmitteleinzelhändler mit den Lebensmittelketten Lidl oder auch Aldi. Und die haben dafür gesorgt, durch ihre unternehmerische Leistung, dass Lebensmittel im Vergleich zu Löhnen immer günstiger geworden sind über Jahrzehnte. Und davon wiederum profitieren sehr, sehr viele Millionen Menschen. Und diese Unternehmer ziehen jetzt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus nach Europa und in die Welt, um dort Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Gebrauchs billiger zu machen. Und das ist eine Leistung, von denen insbesondere Bezieher geringer Einkommen ganz besonders profitieren. Also insofern muss man immer beide Seiten sehen.
Die Einzelhändler sind pleite gegangen dadurch, durch diese reichen Familien. Und ich weiß nicht, ob das nun gerade eine besondere Wohltat für die Menschheit war, Herr Kronenberg, dass wir dieses Problem haben, dass einige wenige Konzerne auch im Lebensmittelbereich, aber natürlich auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen inzwischen bestimmen, wohin die Reise geht. Ich finde eher, das ist unsozial und das schadet der Gesellschaft. Da sind wir eben ganz unterschiedlicher Meinung.
Damit rütteln Sie ganz kurz an den Grundfesten unserer sozialen Marktwirtschaft und schlagen den Finanzmarktkapitalismus als Alternative vor.
Es ist ein Kosename für den Finanzmarktkapitalismus.
Einer nach dem anderen, bitte. Dort ist Armut ganz sicherlich nicht überwunden.
Herr Kronberg, bitte nochmal. Das war jetzt überlagert teilweise.
Damit stellt Professor Butterwegge die soziale Marktwirtschaft in Frage, lehnt sie praktisch ab. Einen Sozialismus, wie wir ihn beispielsweise in der DDR erlebt haben, hat tatsächlich verhindert, dass es reiche Menschen gibt, aber hat ganz sicherlich nicht zu Wohlstand und Freiheit geführt. Und deswegen lehne ich kommunistische oder sozialistische Wirtschaftsmodelle grundlegend ab.
Herr Kronberg, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt, dann kommt man mit der DDR und dem Staatssozialismus, mit dem ich nun gar nichts zu tun habe. Sondern mir fällt eigentlich ein, dass eine Wirtschaft, die den Anspruch erhebt, sozial zu sein, dass die dafür sorgen muss, dass es sozialen Ausgleich gibt. Und wenn man sich die Vermögensverhältnisse anguckt in Deutschland, dann stellt man fest, Sie haben ja schon den Gini-Koeffizienten angesprochen und gemeint, der sei im Sinken. Bei den Vermögen ist das nicht der Fall. Ich will mal erklären, was der Gini-Koeffizient ist. Der ist 0, wenn alle gleich viel oder gleich wenig haben. Und der ist 1, wenn einem alles gehört. Die USA, das wissen wir, sind auf dem Weg dahin, dass ganz wenigen Multimilliardären fast alles gehört. Bei uns ist es aber die Vermögensverteilung fast genauso ungleich. Also der Gini-Koeffizient beim Vermögen ist in Deutschland 0,83 nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und der Gini-Koeffizient in den USA ist 0,85 bis 0,87. Das heißt, bei den Vermögen ist die Bundesrepublik, auch wenn das hier kaum jemand wahrnimmt, weil alle diese Ideologie der sozialen Marktwirtschaft und der nivellierten Mittelstandsgesellschaft im Kopf haben, was überhaupt nicht mehr zutrifft. Bei den Vermögen sind wir fast genauso ungleich wie die USA. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Probleme auftauchen, wie zum Beispiel Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, dass Menschen zu Recht das Gefühl haben, es geht immer ungerechter zu bei uns. Und das führt natürlich dann auch zu politischen Verwerfungen, noch nicht in dem Maße wie in den USA. Aber wir sollten auch alles tun, damit es nicht so weit kommt. Und dazu würde gehören, dass wir zum Beispiel durch steuerpolitische Maßnahmen dafür sorgen, dass diese enorme, extreme Ungleichheit ein Stück weit zurückgefahren
wird. Herr Butterwegge, wir wollen noch mal festhalten, die Vermögenssteuer wurde nicht politisch abgeschafft, sondern durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, das erzählen alle.
Jetzt habe ich mal nachgelesen, bei den europäischen OECD-Staaten haben zum Beispiel Frankreich oder Spanien eine Vermögenssteuer. Beide Länder, behaupte ich jetzt ungeschützt, sind doch nicht sozial ausgewogener als Deutschland.
Also die Vermögensteuer in Deutschland ist ab 1997 wird sie nicht mehr erhoben, obwohl sie noch im Grundgesetz Artikel 106 steht. Und die Begründung des Bundesverfassungsgerichts war keineswegs, das kann es ja auch nicht, dass die Vermögensteuer mit dem Grundgesetz nicht vereinbar war, sondern sie steht ja im Grundgesetz drin, sondern das Bundesverfassungsgericht hat moniert, dass Immobilienbesitzer besser gestellt waren, weil ihr Vermögen wurde bewertet nach Einheitswerten beim Grund und Boden aus dem Jahre 1964 und deshalb waren sie besser gestellt als diejenigen, die zum Beispiel Finanzvermögen hatten. Heute weiß man und kann man aufgrund der Grundsteuerreform die Grundstücke und die Immobilien besser einschätzen und bewerten. Und es wäre jetzt überhaupt kein Problem, die Vermögensteuer wieder zu erheben, und zwar grundgesetzkonform. Nur weder diese Koalition noch womöglich eine Opposition, die dann vielleicht demnächst die Regierung bildet, hat daran irgendein Interesse.
Gleich ist, und das ist das Problem. Apropos Zukunft, Herr Damenheim aus Böblingen dran. Vorher Volker Finter mal die Frage. Also Vermögensteuer haben wir genannt, eine Reform der Erbschaftssteuer. Wir haben in dieser Bundesregierung, wenn ich das richtig überblicke, zwei eher linke Parteien. Warum kommt das nicht voran?
Es liegt im Wesentlichen am dritten Koalitionspartner und da könnte Herr Kronberg vielleicht noch was zu sagen. Die FDP hat sich dem gegenüber bislang verweigert, sowohl bei der Erbschaftssteuer als bei der Vermögensteuer. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, die FDP hatte auch im Jahr 2021 noch im Bundestag den Antrag gestellt, die Vermögensteuer ganz zu streichen, also das Gesetzeswerk rauszunehmen und überhaupt nicht mehr anwenden.
Die AfD will das auch.
Die AfD will das auch, aber sie sitzen in der Regierung. Das macht den Unterschied aus in dieser Debatte, die wir hier führen. Und insofern ist das natürlich eine Debatte, die weitergeführt werden wird. Allein auch die Union hat sich bislang immer dem verweigert. Und wenn wir von zukünftigen politischen Konstellationen ausgehen, ist jedenfalls, Herr Butterweger hatte schon gesagt, im Moment davon auszugehen, dass dieses Thema nicht mehr aktiv auf die Tagesordnung kommt. Denn nur die Linke, die SPD und die Grünen hätten vielleicht die Bereitschaft dazu, das auch politisch umzusetzen.
So, und jetzt, wie versprochen, schauen wir nach Böblingen in den Landkreis Böblingen zu Herrn Dammenheim. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Die erste Sache ist, die ganz spontan, weil ich jetzt mitgehört habe, mir dazu einfällt, ist, man sollte ja dann schon auch mal gucken, wie das Wahlverhalten ist und dass vielleicht eine breite doch Mehrheit gegen eine Vermögenssteuer ist. Aber mein eigentliches Thema ist folgendes. Wir sprechen die ganze Zeit über, oder Sie sprechen die ganze Zeit über Superreiche, Hyperreiche. Es wird nie darüber gesprochen, was denn mit diesem Geld von diesen Leuten passiert. Und vorhin fiel der Name Dieter Schwarz, möchte ich als Anlass nehmen. Die Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert erstens sehr viele Sachen in Heilbronn und zweitens einen Bildungscampus mit Forschungseinrichtungen von vielen renommierten Universitäten über 30 Jahre. Nirgendwo in der Bundesrepublik Deutschland, auch mit Staatsgeldern, werden solche Investitionen gemacht. Elon Musk fiel vorhin auch, wer hat denn das Werk in Grünheide gebaut? Das war ja nicht irgendwie der Sozialstaat oder sonst was, sondern das war ein privater Unternehmer, der gesagt hat, das mache ich. Und wenn man weiterhin in die USA guckt, es wird auch nie erwähnt, was die Superreichen in den USA machen. Nämlich, wenn man mal in Seattle die Bill Gates Stiftung besucht, ist man beeindruckt, was da passiert. Was mit dem Geld von privaten Leuten, die angeblich hyperreich sind und mit ihrem Geld im Blickwinkel immer, oder so wie es Herr Professor Butterbeke, habe ich den Namen richtig verstanden hoffentlich,
haben Sie
immer suggeriert, so nach dem Motto, wird irgendwo im Keller und man sitzt drauf und man macht irgendwas und sonst sowas. Nein, es wird investiert auch in ganz viele soziale Projekte, von denen nie drüber gesprochen wird. Die zweite Sache ist, die ich noch anmerken wollte, es muss doch in unserem Kopf irgendwann mal der Punkt ansetzen, wo wir sagen, mit viel mehr Geld lösen wir das Problem nicht. Weil wir haben in der Zwischenzeit, der größte Etat ist der Sozialetat und es wird immer mehr Geld hineingesteckt und es ändert sich nichts. Ich höre diese Diskussion über Sozial und Armut und so weiter fast seitdem ich auf dieser Welt bin. Und ich bin schon ziemlich lange auf dieser Welt. Und man muss doch der Gedanke kommen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Dass vielleicht auch dieses Ministerium den Namen Arbeit mal in den Vordergrund rücken muss und nicht das Soziale. Und dass wir vielleicht, wie das auch von dem Herrn
von Kronberg, der FDP angemerkt wurde,
genau. Kronberg, Entschuldigung, angemerkt worden ist, dass man eben da viel mehr sich darum kümmern muss und nicht einfach immer nur mehr Geld hineinschicken.
Mhm. Ich glaube, Herr Dammenheim, bleiben Sie in der Leitung.
Das Problem löst sich nicht, ja. Löst sich nicht durch Geld.
Bleiben Sie in der Leitung. Ich will kurz nochmal zusammenfassen. Sie sagen, Reichtum hat auch durchaus seine segensreiche Auswirkung. Ich will eine Zahl noch untermalen. Der Bundeshaushalt 2024 umfasst 476,8 Milliarden Euro. Weitaus größter Haushaltsposten ist der Einzelplan 11. Das ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 175 Milliarden Euro. Herr Butterwege, noch mehr Geld mit der Gießkanne durchs Land tragen?
Also der Sozialetat wächst, wenn die sozialen Probleme wachsen. Das ist klar. Und weil die sozialen Probleme wachsen, deswegen braucht man eben auch mehr Geld und Armut. Wenn man Armut bekämpfen will, dann kann man das am besten mit Geld. Aber zu Herrn Dammenheim wollte ich noch sagen.
Das ist doch eine Grundsatzfrage, die Herr Dammenheim auch aufgestellt hat.
Ja, aber die sehe ich genauso. Ganz klar entgegengesetzt. Diejenigen, die auf dem Geld am meisten ja nicht nur sitzen, das behaupte ich ja gar nicht. Sie machen ja mit dem Geld alles Mögliche. Sie ermöglichen sich einen tollen Lebensstandard. Die ganz Reichen haben Wetteifer, wer die größte Yacht hat und anderes mehr. Diejenigen behaupten dann immer, ja, das Geld spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern die Bildung. Also man muss sich bilden, dann geht es einem auch gut, dann leistet man mehr. Das ist der meritokratische Mythos. Herr Dammenheim, wieso ist die breite Mehrheit gegen Vermögenssteuer? Das haben Sie behauptet, weil Sie Parteien wählen, die vielleicht dann die Vermögenssteuer nicht mehr erheben. Daraus kann man das nicht schlussfolgern, sondern Sie wählen ja diese Parteien aus ganz anderen Gründen. Und dass Sie die Stiftung Stiftungen so hoch gehalten haben. Ich bin der Meinung, es ist natürlich toll, wenn ganz reiche Menschen durch Stiftungen, durch Spenden, durch Almosen Soziales tun und Gutes tun. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass nicht wir immer mehr zu einem Volk der Stifter und Schenker werden, sondern als Volk der Dichter und Denker dafür sorgen, dass demokratisch entschieden wird, wohin Mittel fließen. Wenn Herr Schwarz Heilbronn nach seinen Gesichtspunkten und Vorstellungen gestaltet mit seinen Milliarden, dann finde ich das total undemokratisch. Warum soll denn ein reicher und in diesem Falle ein sehr, sehr reicher Mensch, warum soll der denn entscheiden, dass BWL-Studierende ausgebildet werden in Heilbronn? Warum soll der denn entscheiden, welche Kultureinrichtungen gefördert werden? Warum soll das nicht ein demokratisch legitimiertes Gremium tun?
Wenn man die Menschen in
Heilbronn
fragt, formen
damit die Gesellschaft, indem sie so stark auf die Stiftung orientieren. Sie formen die Gesellschaft in die Richtung, in die die USA schon gegangen sind. Und am Anfang dieser Sendung haben wir ja über das Attentat in den USA gesprochen. Da sind die Stiftungen übrigens viel transparenter. Bei uns sind sie sehr intransparent, was die Bertelsmann Stiftung und andere Stiftungen machen, die übrigens steuerbefreit sind, anders als Attac und andere Gremien, die sich politisch ebenfalls, aber in andere Richtungen orientieren. Das finde ich einen falschen, einen Irrweg, den wir als Gesellschaft nicht gehen sollten.
Herr Kronberg, Sie wollten was zu sagen.
Ja, das sind ja inzwischen ganz viele Themen angesprochen worden. Also vorhin wurde von Herrn Butterbegge gesagt, die Einzelländer wären pleite gegangen. Naja, Strukturwandel hat es schon gegeben, aber in der alten Bundesrepublik, die davor noch hoch gelobt worden war, und im Übrigen hat es das auch in der Landwirtschaft und in vielen alten Industrien gegeben. Strukturwandel hat aber nicht dazu geführt, dass Arbeitslosigkeit dauerhaft gestiegen ist, sondern wir haben, ich habe es schon erwähnt, mehr Erwerbstätige als je zuvor, und der Wohlstand im Land und der Sozialetat im Land sind gewachsen. Zur Vermögensteuer. Da geht es im Wesentlichen um die Anforderung des Bundesverfassungsgerichts, dass Vermögenswerte gleich besteuert werden müssen, und das zum Verkehrswert. Das wiederum trifft die Familienunternehmen, die inhabergeführten Unternehmen in Deutschland, von denen wir sehr, sehr viele und sehr erfolgreiche haben, die Millionen von Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen und Milliarden von Steuern zahlen. Diese Familienunternehmen würden bei einer Vermögensteuer in einem Steuerumfeld, in dem sie sowieso schon international höher besteuert werden als ihre Wettbewerber, noch weiter erheblich höhere Steuern zahlen müssen. Das geht bis zu 33%, je nach Eigenkapitalrendite. Das würde unweigerlich dazu führen, dass weniger investiert wird oder dass solche Unternehmen verkauft werden und die aber Familien eventuell sogar das Land verlassen. Das würde absolut nach hinten losgehen. Deswegen gibt es auch viele, viel mehr Länder, als die von Ihnen erwähnten Länder Spanien und Frankreich, die die Vermögenssteuer in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten abgeschafft haben. Das ist nicht der richtige Weg. Richtig wäre, Investitionen anzureizen, damit produktive Arbeitsplätze entstehen, und produktive Arbeitsplätze werden gut bezahlt und die wiederum spülen viel Geld in die Kassen. Damit wären wir bei den sozialen Versicherungssystemen. Da war von einem Hörer gesagt worden, Beitragsbemessungsgrenze. Hier ist festzuhalten, dass insbesondere der größte Brocken, die Rente, bei Auflösung oder Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auch zu höheren Ansprüchen hinterher führen würden.
Also die man aber degressiv gestaltet.
So, nein, das wäre in unserem Rentensystem
wird jetzt wahnsinnig technisch. Herr Kronberg, vor den Nachrichten, Entschuldigung, ich muss ein bisschen den Blick auf die Uhr behalten, würde ich gerne nochmal nach Böblingen, kurz nach Böblingen zu Herrn Damenheim gehen. Ich halte fest, dass Sie nochmal was sagen wollten. Ja. Sie sind nach 11 Uhr dran. Dankeschön. Herr Damenheim, bitte.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also dieses Dichter und Denker hat ja nicht in einem demokratischen Prozess stattgefunden, sondern auch das waren Mäzene, die Dichter und Denker gefördert haben. Also da sollte man schon mal dann auch bei der Wahrheit bleiben und richtig drauf gucken. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, Leistung muss sich lohnen, und dann kriegt man ordentlich Geld dafür und dann kann man damit machen, was man möchte. Und natürlich
was für ein
auch
Märchen.
Was Gutes. Und das mag aus Ihrer Sicht so sein, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist.
Aber
ich glaube, Sie gehören auch nicht zu den Armen.
Eine berechtigte Meinung von Herrn Damenheim, Herr Butterwege, ganz kurz dazu, aber wir haben jetzt wirklich nur noch ein paar Sekunden.
Naja, was ist denn die Leistung? Also die Reichen erben häufig. Also wenn Sie sich angucken, wer sich eben heute zum Beispiel eine Eigentumswohnung leisten kann oder ein Haus in einer deutschen Großstadt, dann stellen Sie fest, das ist nur denjenigen möglich, die zum Beispiel reiche Eltern haben, von denen sie unterstützt werden. Das ist doch unser Problem, dass auf dem Immobilienmarkt die Preise nach oben gehen und kaum noch jemand sich Haus und Eigentum leisten kann.
Christa Schneider hat uns geschrieben, die Lebenshaltungskosten der unteren Mittelschicht und der Sozialempfängerinnen und Empfänger sehen so aus, dass viele die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Die Lebensmittel werden weiterhin teuer. Jetzt wird auch noch das Deutschlandticket abgeschafft. Wobei ich es so verstanden habe, dass es nur teurer werden soll. Was heißt nur, dass es teurer werden sollte? Zwischen den Einkommen, schreibt sie, der unteren Mittelschicht und den Sozialempfängern ist kaum ein Unterschied. Die Antwort der Politiker, der FDP und der CDU-CSU ist, dann müssen die Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger eben noch weniger bekommen. Dann gibt sich das. Diese krassen sozialen Unterschiede abzuschaffen, ist politisch nicht erwünscht. Harald Thielen schreibt, die Einrichtungen für Verkehr, Sozialwesen, Gesundheit, Verteidigung, bezahlbares Wohnen und Bildung kaputt gespart. Die Arbeitsmärkte für Soziales und wichtige Dienstleistungen leergefegt, weil Arbeitsplätze in der Industrie, der Verwaltung und Management weit besser bezahlt werden. Zukunftsaufgaben hat man sich verweigert, die Energiewende von Rot-Grün aus 2000 sogar sabotiert, die Agrarwende verhindert. Und in dieser Zeit beharren CDU, FDP und Kanzler Scholz auf der Schuldenbremse. Herr Kronenberg, wenn Sie dieses Thema Schuldenbremse mit dem Anliegen, das Sie eben noch geäußert hatte, verbinden wollen.
Ja, sehr gern. Herr Butterwege hatte kritisiert, dass die Vermögenskonzentration hoch ist, wenn auch nicht so hoch wie in den USA. Dabei hat er aber nicht erwähnt, dass die Rentenansprüche, die sich sehr erheblich auf die Vermögenslage auswirken, nicht einberechnet werden. Würde man sie mit einbeziehen bei durchschnittlicher Lebenserwartung, dann wäre der Gini-Koeffizient woanders. Außerdem hat er nicht angesprochen, dass die Einkommenskonzentration im europäischen Mittelfeld liegt und ungefähr halb so hoch wie bei der Vermögenskonzentration. Das heißt also, wir haben einen dicken Mittelstandsbauch und das ist gut so. Bei der Einkommenskonzentration liegen wir deutlich unter den USA. Aktienrente wäre übrigens genau das richtige Instrument, das fordern die Freien Demokraten.
Noch mehr Risiken auf den Finanzmärkten.
Um Vermögensbildung auch breiten Bevölkerungsschichten zu eröffnen. Schuldenbremse war gefragt worden. Die Schuldenbremse ist ein Scheinthema. Der Haushalt wächst enorm. Wir haben gegenüber 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr, ein Bundeshaushalt, der um 34% gewachsen ist. Wir haben in der Zeit für beispielsweise Kinder 7 Milliarden Euro pro Jahr mehr locker gemacht, seit dem 1.1.23. Wir haben Rekordinvestitionen möglich gemacht. Es hat sich jetzt zuletzt gezeigt, dass wir durch den Nachtragshaushalt, durch die veränderte Konjunkturlage noch einmal 11 Milliarden Euro mehr Schulden in diesem Jahr aufnehmen können, innerhalb der Schuldenbremse. Also die Aufhebung der Schuldenbremse ist nicht erforderlich, weder um soziale Sicherheit darzustellen, noch um in Infrastrukturen zu investieren.
Und damit wollen wir nach Hünstetten gehen zu Herrn Kommer. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Kommer. Mein Name ist Hünstetten.
Bitte schön.
Bei Itstein. Ich hatte per WhatsApp geschrieben, weil telefonisch war es nicht möglich. Ich fasse es kurz zusammen und zwar allgemein, das Thema Vermögenssteuer ist für mich ein alter Hut. Da wird schon so oft drüber diskutiert. Da sind keine großen Summen zu holen. Das ist Symbolpolitik meines Erachtens. Und wichtiger ist, den Mittelstand zu entlasten. Der ist jetzt durch Wirtschaftskrise, Rohstoffknappheit etc. pp. Stark belastet. Wenn man ihn dementsprechend entlastet durch Einkommenssteuerveränderungen, wie es ja, glaube ich, jetzt geplant wird von der FDP und weiteren Entlastungen, dann fließt Geld in den Haushalt und das kommt dann wieder allen zugute und kann dann sinnvoll eingesetzt werden. Deswegen an Herrn Butterwege, leider muss ich es wiederholen, was viele andere gesagt haben, das ist ein alter Hut. Da ist nichts zu holen. Der Mittelstand trägt die Wirtschaft und dementsprechend muss er auch entlastet werden. Dann läuft der Laden wieder, ist meine Meinung.
Herr Butterwege, Herr Kommer zusammengefasst, eine gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik.
Ja, ich würde eher umgekehrt sagen. Also die gute Sozialpolitik führt dazu, dass auch die Wirtschaft wächst. Wenn man den Armen mehr Geld gibt, wird automatisch der Wirtschaftskreislauf angeregt, weil die Armen tragen das Geld im Unterschied zu den Reichen sofort in die Läden. Dadurch wird dann natürlich auch wieder mehr investiert. Also das heißt, mehr Gleichheit würde die Gesellschaft insgesamt glücklicher machen, würde viele soziale Probleme natürlich auch lösen. Also es ist genau umgekehrt. Und den Mittelstand, also ich stoße mich schon an diesem Wort, also wir leben zum Glück nicht mehr in einer Ständegesellschaft. Und das ist die Vorstellung, dass irgendwie Kleinunternehmer, denen ich überhaupt nichts Böses will, die ich vielleicht sogar steuerlich auch entlasten will. Es geht hier auch bei dem Wort Familienunternehmen, in anderen Ländern werden sie Oligarchen genannt, es geht um Multimilliardäre. Es gibt in Deutschland 250 Milliardäre und Multimilliardäre. Meistens sind es Männer, deswegen verkneife ich mir das Gendern. Und um die geht es. Die müssen stärker besteuert werden. Und genau das passiert nicht. Also insofern sind diese Erfolgsmeldungen von Herrn Kronenberg, die er nun auch in dieser Sendung hier reichlich uns zukommen lässt, frage ich mich, Herr Kronenberg, warum ist dann im Land so eine große Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition? Warum verlieren die Ampelparteien bei jeder Wahl drastisch, wenn alles nur mehr Investitionen, mehr Soziales. Sie haben so viel geleistet. Merken die Menschen das nicht? Oder haben Sie aus welchen Gründen auch immer das Gefühl, dass die Ampel das Land immer ungleicher macht? Das ist zumindest auch mein Eindruck, wenn ich mir Ihre Wachstumsinitiative angucke. Da wird ausschließlich den Wohlhabenden und Reichen Gutes getan. Und denjenigen, die wenig Geld haben, wird dann auch am Ende noch das Kindergeld, das Sie erst im nächsten Jahr erhöhen wollen, um 5 Euro abgezogen.
Auf Kinder
bei den Bürgergeldbeziehenden und die Kindergrundsicherung fahren sie an die Wand. Das sind doch alles meiner Meinung nach Schritte, die das Problem, über das wir heute sprechen, noch
jetzt
vergrößern.
Sollte Herr Kronenberg dazu Stellung nehmen können.
Widerspruch, Herr Butterwegge, die Armut steigt nicht, die sinkt.
Wir haben so viel Arme wie noch nie, sagt das Statistische
Jetzt
Bund.
Ist Herr Kronenberg dran.
Nein, die Armut ist, also beispielsweise ALG-II-Empfänger, von 4,3 Millionen auf 4 Millionen gesunken seit in den letzten 10 Jahren, obwohl wir zweimal in großen Flüchtlingswellen aufgenommen haben.
Ja, aber das ist doch nicht die Armut.
Jetzt sagen Sie, die Ampel steht nicht so da, wie sich die unterschiedlichen Partner das wünschen. Da sage ich, warten wir mal die Bundestagswahl im nächsten Jahr ab, da wird das auch wieder anders aussehen. Das Außenbild der Ampelregierung ist allerdings stark verbesserungswürdig, das sehe ich auch. Übrigens finde ich, dass Ihre Art, hier Neid zu schüren und Empörung zum Ausdruck zu bringen über angebliche Skandale zu unserem Sozialstaat, weder dem Sozialstaat gerecht werden, noch den vielen fleißigen Menschen, die in diesem Land den Laden irgendwie am Laufen halten. Das führt genau zu der Polarisierung, die wir ganz am Anfang der Sendung in den USA bedauert bzw. auch kritisiert haben.
Volker Finter mal dazu und dann ist Herr Kommer noch mal kurz dran.
Es gibt vielleicht aber auch ein Beispiel, wie man das Ganze positiv wenden kann. Denn auch die globale Mindeststeuer, die seit Anfang des Jahres für Unternehmen eingeführt wurde, ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir haben über Jahrzehnte erlebt, dass international agierende Konzerne wie Beispiel Amazon, schnell ihre Gewinne dahin verlagert haben, wo sie nur wenige Steuern zahlen mussten und Länder wie Deutschland beispielsweise leer ausgingen. Und da hat man sich in einem langwierigen politischen Prozess auf eine internationale globale Mindeststeuer von 15% geeinigt, sodass alle davon profitieren könnten. Und wir hatten dieses Beispiel mit der Vermögensteuer, wo Herr Kronenberg sagte, da wird auch da das Risiko von Kapitalflucht steigen. Also wenn man die Vermögensteuer auch international diskutieren würde, auf einen Mindeststeuersatz, der für alle Länder erhoben werden müsste. Wenn so etwas politisch durchsetzbar wäre, wäre auch das Problem der Kapitalflucht längst nicht mehr so gravierend, wie das im Moment von vielen Seiten noch beschrieben wird. Allein auch das war ein Prozess, der über 10 Jahre angedauert hat, aber er wurde damals von deutscher Seite in Gang gesetzt.
Herr Kommer, ist Ihr Anliegen berücksichtigt?
Ja, nur noch ganz kurz, also ich kann es nur noch mal kurz zusammenfassen, also den Mittelstand muss man entlasten, dann lösen sich viele Probleme, ist meine Meinung, muss halt die Politik auch wollen. Und ein zweiter kurzer Punkt, man muss auch wirtschaftlich guten Zeiten investieren, beziehungsweise in wirtschaftlich guten Zeiten sparen und in schlechten Zeiten investieren, das nennt man azyklisch. ist auch ein wirtschaftspolitischer Grundsatz, der wird auch zu wenig berücksichtigt. Das nur als Einwurf am Schluss. Vielen
Herr
Dank.
Herr Kommer, vielen Dank. Damit nahtlos nach Tübingen zu Herrn Hübener. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Hier ist Thomas Hübener aus Steinbach-Hallenberg. Wir haben ja viel jetzt gehört über Wirtschaftswachstum und so weiter. Und ich lade alle, die das hören, ein, mal verschiedene Wachstumsabläufe näher zu betrachten. Und aus meiner Sicht ist das exponentielle Wachstum der Geldvermögen die Ursache dafür, dass praktisch das Wirtschaftswachstum dem immer hinterher hecheln muss. Und spiegelbildlich zu den Geldvermögen sind natürlich die Schulden, die wachsen auch exponentiell. Und alles, was exponentiell ist, das wissen wir aus der Natur, ist problembehaftet.
Mhm. Herr Kronberg, und in dem Zusammenhang, Geldvermögen wird oder Kapital wird relativ gering besteuert und Arbeit relativ hoch. Warum diese Schieflage?
Weil es so leicht ist, Kapital in anderen Ländern, in anderen Wirtschaftsräumen anzulegen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass ich die globale Mindeststeuer sehr begrüße. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen.
Sie ist nur zu niedrig.
Darüber kann man streiten. Ich persönlich hätte mir auch 20% gewünscht. Ich halte es aber erst einmal für extrem wichtig, dass sie überhaupt kommt und auch durchgesetzt werden kann, um einigermaßen faire Wettbewerbsbedingungen in der globalen Wirtschaft herzustellen.
Da sind wir einig.
Ja. Dass ich das noch erleben durfte in dieser Sendung.
Ja. Jetzt war die Frage nochmal ganz kurz, Stichwort bitte.
Herr Hübener, Geldvermögen, Kapital hochbesteuert und Kapital niedrig besteuert und Arbeit hochbesteuert.
Also Reiche verkonsumieren nicht alles. Wenn Sie mal eine Yacht kaufen, im Übrigen, Deutschland hat eine florierende Yachtwirtschaft.
Das habe ich gerade nicht auf dem Zettel mit dem Yacht.
Okay, aber Geldvermögen wird investiert, wird reinvestiert. Entweder in Aktien, wo die Aktiengesellschaften investieren oder in Maschinen oder in Anlagen oder. 90% aller Investitionen kommen aus privaten Mitteln, nur 10% aus öffentlichen Mitteln. Das ist richtig so, weil der Staat nicht der bessere Unternehmer ist. Das heißt also, es ist nicht so, dass das Geld irgendwo wie bei Dagobert Duck in so einem Speicher liegt, sondern es wird in die Wirtschaft zurückgeschickt, um eben Produktivität zu steigern, um Innovationen auf den Markt zu bringen und so weiter und so fort. Das ist das, was zu Wirtschaftswachstum führt. Wirtschaftswachstum wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass wir den Sozialstaat gut finanzieren können, auch in Zukunft.
Frau Kimmetau ist uns zugeschaltet aus Frau König, Entschuldigung, ist uns zugeschaltet aus Kimmetau in Sachsen und mit einem Thema, nämlich der Kindergrundsicherung, auf das ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau König, bitte.
Übrigens aus Krimmetschau, ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Zwickau in Sachsen.
Super.
Ja, fangen wir an mit dem Thema Kindergrundsicherung und Kinder. Ich denke, das Problem besteht in Deutschland darin, dass Kinder keine Lobby haben. Kinder gehen nicht auf die Straße. Kinder fügen sich.
Haben auch keine Traktoren.
Genau. Die fügen sich in ihr Schicksal und nehmen das so an. Und ich denke, ich halte es für persönlich sehr, sehr schlimm, dass die FDP für die Kinder offensichtlich dann eben auch kein interessantes Klientel ist, diese Kindergrundsicherung ablehnt, weil es Potenzial ist, was hier verschenkt wird, auch in armen Schichten befinden sich Kinder, wo es lohnenswert wäre, sehr lohnenswert wäre, die zu fördern. Und das kommt eben leider dann oft zu kurz.
Mhm. Volker Fintermer, warum liegt die geplante Kindergrundsicherung, die ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, auf Eis?
Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einerseits ist es vor allen Dingen jetzt auch wieder die FDP im Bunde, die sagt, die Organisation dieser Kindergrundsicherung mit einer neuen konzentrierten Behörde bei der Bundesagentur für Arbeit und 5000 zusätzlichen Stellen ist in dieser Form nicht angemessen, um das Ganze umsetzen zu können. Und die FDP steht deshalb dafür ein, dass man die finanziellen Leistungen bündelt, ohne diese neue organisatorischen Aufwand zu betreiben. Und dann zukommen eben, dass der finanzielle Aufwand, der ursprünglich mal gefordert wurde. Die Familienministerin hatte ja 12 Milliarden gefordert. Man hat sich am Ende auf 2,5 geeinigt. Jetzt sind es nur noch 2. Das heißt, die Leistungen oder die finanziellen Leistungen im Bundeshaushalt lassen im Moment nicht mehr zu als die Bündelung bereits vorhandener Maßnahmen.
Herr Butterwegge, wie sinnvoll ist eine Sozialpolitik, für die erst 5.000 Stellen geschaffen werden müssten?
Na, ich weiß nicht. Das war sehr unklug von Lisa Paus, mit dieser Zahl hausieren zu gehen.
Sollte man die lieber
verschweigen? Wenn man aber will, dass alle für Kinder und Familien geeigneten Leistungen des Staates zusammengefasst werden und auch mit der Kindergrundsicherung dafür gesorgt wird, dass alle diese Leistungen bekommen, dann braucht man natürlich auch eine Verwaltung, die das administriert. Und das heißt, dann braucht man auch eine Behörde, die das tut. Außer man will die Kinder wie bisher praktisch dort lassen, wo sie sind, nämlich beim Jobcenter. Da gehören sie nicht hin. Das ist der Gedanke der Kindergrundsicherung. Sie sind keine kleinen Arbeitslosen, die Kinder, sondern sie sind Kinder, die manchmal eben das Pech haben, in eine Familie hineingeboren zu werden, die Bürgergeld bezieht. So, und sie da herauszuholen, das ist doch ein sinnvoller Gedanke. Das Konzept der Kindergrundsicherung bei der Ampel leidet nur darunter, dass man die ganz reichen Kinder und die ganz armen Kinder gar nicht einbezogen hat. Die armen Kinder nicht, die der Geflüchteten und Geduldeten, die wollte die FDP schon mal gar nicht da drin haben und vor allen Dingen auch nicht die Kinder der ganz Reichen. Stattdessen wird jetzt mit dem Haushaltskompromiss dafür gesorgt, dass ein Chefarzt für sein Kind bereits in diesem Jahr 23,27 Euro mehr pro Monat bekommt, während in diesem Jahr das Kind der Krankenschwester gar nichts mehr bekommt, sondern weiterhin denselben Betrag beim Kindergeld und im nächsten Jahr dann 5 Euro pro Monat mehr. Da bekommt aber der Chefarzt auch schon wieder 2,37 Euro mehr pro Monat für jedes seiner Kinder. Also man treibt die Gesellschaft systematisch auseinander, indem man eben eine solche Politik macht, den steuerlichen Kinderfreibetrag stärker erhöht als das Kindergeld, das dann auch noch den ganz Armen, nämlich denen im Bürgergeldbezug, abgezogen wird von ihrer Sozialleistung. Also wenn man so eine Politik macht, dann spaltet man die Gesellschaft, dann erhöht man die soziale Ungleichheit und dann führt das natürlich immer mehr zu Unzufriedenheit und auch zu Unfrieden.
Herr Kohlenberg, spalten Sie?
Nein, ganz sicher nicht. Und diese populistische Argumentation von Herrn Butterwegge erinnert mich inzwischen wirklich an die AfD.
Populär ist die Argumentation.
Also, der Kinderfreibetrag wurde nachgezogen. Nicht? Als das Kindergeld stark angehoben wurde, wurde der Kinderfreibetrag zunächst nicht angepasst. Das ist nachgeholt worden und deshalb kommt jetzt diese Schere auseinander zusammen. Außerdem haben wir neben dem Kindergeld auch die Regelsätze für Kinder erhöht, die Kinderzuschlag zugebilligt, Kinderzuschlag erhöht. Insgesamt, wie gesagt, ein Paket von 7 Milliarden Euro. Die zusätzliche Leistung für das Kind, für die Kindergrundsicherung von 2,5 Milliarden sind im Kabinett geeint worden. Allerdings fehlt ein umsetzungsstarker Vorschlag aus dem zuständigen Fachministerium. 5.000 neue Stellen würde ungefähr 500 Millionen kosten. Das sind mehr als 20% der Gesamtsumme. Das ist nicht angemessen.
Die Sie nur zugestanden
haben. Das ist nicht angemessen. Im Übrigen, die 2,5 Milliarden stehen außer Frage.
Ja, weil die FDP nicht mehr wollte.
Nein, weil auch nicht mehr begründet
wurde. Nein, die Grünen wollten 12 Milliarden und die SPD hat sich herausgehalten, obwohl ihre Parteitagsbeschlüsse eigentlich natürlich auch mehr vorsahen.
Die Fachministerin war nicht in der Lage, die 12 Milliarden zu begründen und zu spezifizieren. Es lag kein Vorschlag auf dem Tisch, der hätte zugestimmt, dem man hätte zustimmen können. Und das hat nichts mit der FDP zu tun, sondern mit dem gesamten Kabinett. Da gibt es eine Einigung in der Klausur, Kabinettsklausur Meseberg im September letzten Jahres. Also 5.000 Stellen kommt nicht in Frage, machen wir nicht mit. Und das mit den Jobcentern, das muss man sich in der Tat genau angucken. Ich glaube, dass es richtig ist, dass die Jobcenter sich ein Gesamtbild von der Lage der Bezugsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft machen können. Ich halte es für wichtig, dass hier die möglichst in einer Hand, die Leistungen aus einer Hand gezahlt werden können. Außerdem zeigt für mich die Kindergrundsicherungsdebatte ganz grundsätzlich, dass unser Sozialstaat viel zu kompliziert ist, viel zu bürokratisch ist. Und mein Vorschlag wäre, dass sich nach der Bundestagswahl 2025 die dann im Amt befindliche Regierung mal ganz grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie wir unseren Sozialstaat zielgenauer unbürokratischer, digitaler und auch damit gerechter machen können.
Frau König, ist Ihr Anliegen berücksichtigt?
Ein Punkt davon
ist
berücksichtigt. Vielleicht noch zugegebenermaßen, ich finde auch, dass es handwerklich leider sehr schlecht gemacht wurde. Das ist sehr bedauerlich. Ich wollte ganz gern, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, noch ein, zwei Sätze sagen zu einem Herrn, der sich vorhin sehr darüber aufgeregt hat, dass man nicht zur Kenntnis nehmen würde, dass es doch viele Reiche gibt, die eigentlich Gutes tun. Mhm. Das ist ja auch löblich, das ist völlig in Ordnung und das sollte auch entsprechend gewürdigt werden. Meine persönliche Meinung wäre dazu allerdings noch, niemand lebt auf einem einsamen Stern. Kein Reicher ist reich, ohne dass irgendjemand anderes dafür etwas getan hätte. Es werden die Produkte gekauft, die Dienste, die angeboten werden, werden genutzt. Selbst wenn ein Lotto-Millionär da ist, dann hat er das Glück, das zu werden, weil andere auch mit Lotto gespielt haben. Und ich fände es nur gerecht und in Ordnung, wenn man von diesem Reichtum abgibt und der Gesellschaft etwas zurückgibt.
Dankeschön, Frau König, und einen Gruß nach Sachsen. Volker Fintamer, ist Sozialpolitik nach der Zeitenwende etwas anderes als vorher?
Nicht wirklich. Wir führen natürlich eine Debatte über das Bürgergeld, aber auch die ist ja ein Stück weit entkrampft worden. Und was die Sozialabgaben insgesamt angeht oder die Höhe der Sozialleistungen, das hat natürlich auch viel mit der Rentenpolitik zu tun, den Ausgaben, die da zwangsweise steigen wegen der Babyboomer. Aber insofern grundsätzliche Änderungen hat auch diese Koalition erst einmal nicht vor, auch wenn es da einzelne Partner gibt, die beispielsweise die Leistungen gerne weiter beschränken würden.
Mit Blick auf Reichtum und Armut und natürlich auch mit Blick auf die Uhr gehen wir langsam in die Schlussrunde. Herr Kronenberg, mit welcher, also Reichtum und Armut in Deutschland, mit welcher weiteren Entwicklung in Deutschland rechnen Sie?
Ich sage, dass die soziale Schere nicht aufgeht. Die Einkommenskonzentration ist stabil im europäischen Mittelfeld. Es ist ganz wichtig, dass private Investitionen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst. Eine wachsende Wirtschaft ist die Voraussetzung, notwendige Voraussetzung dafür, dass wir unseren Sozialstaat weiter solide finanzieren können und nicht zukünftige Generationen mit mehr Schulden belasten. Der Sozialstaat ist stark, er ist sicher und Menschen, die in Deutschland arm sind, sind im globalen Vergleich sehr viel weniger arm als woanders. Und deswegen sage ich, wir dürfen den Sozialstaat nicht schlecht reden, sondern wir müssen ihn stark machen. Und das machen wir, indem wir die Wirtschaft stärken.
Herr Butterbecke, mit welcher Entwicklung in Deutschland rechnen Sie?
Na, zum Letzten würde ich erstmal sagen, die Armen hier sind in der Tat nicht, meistenteils nicht am Verhungern, wie vielleicht in Kalkutta. In Köln sieht die Armut anders aus. Aber die hier, die Armen, Herr Kronenberg, leiden viel mehr darunter, weil sie natürlich sofort den Vergleich haben zu den anderen, denen es sehr viel besser geht. Ich sehe die Entwicklung problematisch, außer man würde gegensteuern. Wir brauchen einen sehr viel höheren Mindestlohn, den nur um 41 Cent zu erhöhen. Das reicht nicht aus, sondern er müsste auf 14, 15 Euro unmittelbar steigen, nicht erst in der langfristigen Perspektive. Wir brauchen mehr Tarifbindung. Wir sollten den Sozialstaat weiterentwickeln hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung, alle in einem inklusiven Sozialstaat einbeziehen, auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Minister einzahlen lassen. Wir müssten eine andere Steuerpolitik machen, die Vermögensteuer wieder erheben, auch natürlich die Erbschaftssteuer für Firmenerben so gestalten, dass man nicht mehr einen ganzen Konzern erben kann, ohne Steuern zu zahlen. Man sollte auch, finde ich, andere Steuern durchaus in Betracht ziehen. Der Spitzensteuersatz war noch nie so gering wie heute. Er war in den 50er Jahren 95%. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Also ich finde, die Reichen hätten guten Grund, wenn diese Gesellschaft sich friedlich entwickeln soll und anders als die USA, mehr Steuern zu zahlen, mehr beizutragen und zwar nicht stiften, spenden und Almosen geben, sondern in dieses Gemeinwesen investieren, dadurch, dass sie mehr Steuern zahlen.
Volker Fintamer, geübt in kurzen Antworten. Entwickelt sich die Gesellschaft eher in die Richtung von Christoph Butterbecke oder eher in die von Karl Julius Kronenberg?
Es bleibt schwierig, würde ich sagen. Aber ich fand an unserer Debatte zwei Dinge interessant. Zum einen, dass sich so viele Hörerinnen und Hörer daran beteiligt haben.
Stimmt.
Und zum anderen, dass es einen relativen Konsens gab, dass man einen Ausweg finden könnte in sowas wie einer globalen Mindestbesteuerung auch für Vermögen. Wir wissen alle, das ist ein langwieriger politischer Prozess. Aber da waren sich ausnahmsweise mal alle am Tisch einig.
Warum öffnet sich die soziale Schere, war unser Thema heute in Deutschland. Ich danke Christoph Butterwegge. Sein Buch Umverteilung des Reichtums ist gerade erschienen. Karl Julius Kronberg, FDP-Bundestagsabgeordneter, und Volker Findhammer, unser Hauptstadtkorrespondent.